Hallelujah. Ja, das ist ein großer Genuss, dass wir hier so zusammenkommen können und so systematisch einfach durchgehen können durch dieses wichtige Buch der Apostelgeschichte. Und denke, wir spüren das. Je mehr wir unter dem Wort sind und uns öffnen und reagieren, einfach der Geist Gottes tut etwas an uns und bringt uns auch im Geist zusammen. Und die Gegenwart Gottes beginnt einfach, sich intensiver zu manifestieren. Und das sind erst zarte Anfänge, Es gibt etwas ganz, ganz anderes, als was wir hier haben, aber das ist gut, das ist schön, was wir haben. Ich genieße das, das ist wunderbar. Aber lass uns wirklich nach vorne gehen, es gibt mehr, wir können viel, viel tiefer hineinkommen, wir können so überwältigt werden von der Gegenwart Gottes, dass irgendetwas geschieht, Halleluja, Halleluja. Heute ist ein besonderer Abend, das könnt ihr wieder sehen. Letzte Woche habe ich es auch angekündigt mit der Krawatte. Ja, das ist so das Signal, dass ihr das erkennen könnt. Wir werden über ein ganz besonderes Wunder heute sprechen. Es gibt ja viele Wunder in der Apostelgeschichte, aber es gibt ein spezielles Wunder. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. So, wir kommen zu Apostelgeschichte, Kapitel 6. Wow, wir kommen voran, ne? Kapitel 6. Ich lese einmal mal diesen Abschnitt hier jetzt und dann werden wir uns den anschauen. Die ersten 7 Verse. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Pharmenas, das habe ich nicht geübt zu Hause, und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hand auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Halleluja. Hier in Vers 7 sehen wir das, was wir so begehren, dass das Evangelium wirklich Menschen erreicht, dass die Herzen getroffen werden, dass Menschen erkennen, dass sie auf dem falschen Wege sind und dass sie umkehren und zum lebendigen Gott sich hinwenden und von ihm einfach ergriffen werden und ein neues Leben bekommen, in der Gemeinde integriert werden. Und das ist hier also der Fall in Vers 7. Das Wort Gottes wuchs, die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Es mehrte sich sehr. Also das war nicht ein kleines Wachstum, sondern wirklich ein starkes, enormes Wachstum, was hier das Reich Gottes zu verzeichnen hatte. Und für diese Situation oder für diesen großen Segen gibt es eine Bedingung, gibt es Voraussetzungen, gibt es Sachen, die geschehen müssen und die werden in diesem Text hier beschrieben. Also ist die Situation, dass dort die Gemeinde in diesem Dienst an den Armen, an den Witwen dort einfach nicht mehr Herr wird der ganzen dem ganzen Ansturm, dem Bedarf und man kommt einfach gar nicht hinterher, weil zu viel zu tun ist und dann kommen die Leiter zusammen und dann beraten sie und dann haben sie einen Plan, wie sie aus diesem Dilemma, dieser Überforderung, dieser Überlastung, diesem übergroßen Arbeitsaufwand herauskommen und dann sagen sie etwas dort, was sehr, sehr interessant ist. Und das werden wir uns jetzt anschauen und bei diesem Punkt hier berühren wir einen ganz wichtigen Nerv. Und mir ist es egal, von welchem Hintergrund wir kommen oder welche Gemeinde wir gehören oder in welche Richtung wir denken, theologisch, charismatisch, evangelikal oder irgendetwas, ja, das, was hier jetzt kommt, dieser Nerv des Gemeindelebens, das ist wichtiger als die Lehre. Wir können über Heilung oder über Glauben oder über andere Dinge, Geistesgaben, verschiedene Dinge denken. Aber wenn wir an dieser Stelle dem Wort folgen, werden wir an anderen Stellen gewaltigen Wachstumsschub erleben. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, was wir über Heilung denken. Aber wir können die richtige Lehre über Heilung haben und an dieser Stelle doch nicht die Kurve kriegen und nicht sehen, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat. Und wir werden einfach nicht tiefer hineinkommen. Es geht hier heute um die Frage des Verhältnisses der Gemeinde zu ihrer Leiterschaft. Hoho, darum der Schlips. Oder um das Selbstverständnis der Leiterschaft. Was denkt die Leiterschaft eigentlich über sich, über ihren Ruf und über ihre Aufgabe und über ihren Dienst? Und über die Erwartung der Gemeinde an ihre Leiterschaft. Und wir sehen hier in diesem Vers, wo ist es? Vers 2, dass sie merken, wie da eine Schere sich auftut zwischen zu viel Arbeit und dass sie da in Probleme hineinkommen und sie sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Vielleicht ist es möglich, irgendwie noch ein bisschen am Sound was zu machen. Da gibt es so einen Unterhall oder so, der... Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber mir klingt da irgendwie ein bisschen... Es soll nicht bedrohlich sein, was ich heute sage. Es soll total ermutigend sein, sonst denkt ihr, es kommt so von unten irgendwie. Okay, gut. Also, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Was für ein schöner Ausdruck. Und dann wird es noch genauer beschrieben, was sie tun wollen. Vers 4, das war die Ältestenschaft, die geistliche Leiterschaft dieser Gemeinde. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Oh, ich hatte mir fest vorgenommen, bei meiner Einladung zu diesem wichtigen Thema zu sagen, dass der Pastor mir nicht ein extra Honorar versprochen hat, wenn ich dieses Thema bringen würde. Er weiß überhaupt nicht, was ich heute bringen würde, weil ich das nicht mit ihm bespreche, sondern mit dem Heiligen Geist. Und das will ich nur sagen für den Fall, dass dir nachher solche Verdachtsmomente auftreten sollten. Gut. Was sagen diese Leute hier? Sie haben ein ganz bestimmtes Verständnis von ihrer Berufung als Leiter. Nicht, dass sie sagen, diese praktische Arbeit, die Witwen zu versorgen und diesen Dienst der Barmherzigkeit, das wäre nicht wichtig. Ja, sie nehmen das sehr, sehr wichtig und sie möchten, dass es ordentlich gemacht wird. Sie haben einen hohen Stellenwert von dieser Arbeit, aber sie wissen, dass sie eine andere Berufung haben. Und Gemeinde wird niemals funktionieren, wenn wir versuchen, Menschen in etwas hineinzudrängen, wozu Gott sie nicht gerufen hat. Gemeinde wird niemals funktionieren, wenn wir irgendwie ein Schema machen und dann einfach so nach dem Prinzip, hier ist jetzt eine Planstelle frei und die muss jetzt wieder besetzt werden. Ja? Wo der Plan sozusagen erfüllt werden muss. Ich kenne Gemeinden, da hat man, das ist so der Götze der Gemeinde, da hat man einen Männerchor. Und wenn du da kommen würdest und würdest dich bekehren, du kannst sicher sein, am zweiten Sonntag, man würde dich fragen, Bruder, kannst du singen? Weil gerade der dritte Tenor verstorben ist, ja, das sind alles ältere Herren, und die suchen Nachwuchs, Händeringen, die fragen dich, hat Gott dich gerufen zum Dienst des Singens, sondern sie sind froh, dass du kommst und sie werden sich auf dich stürzen und werden versuchen, dir zu sagen, da ist dein Platz, wo du dienen sollst. Und die Gemeinde wird funktionieren, wenn jeder seinen Platz findet unter der Leitung des Herrn. Das ist nämlich die Gemeinde des Herrn und er weiß, wozu wir gerufen sind. Und die Leiterschaft hat eine ganz bestimmte Aufgabe und wenn sie die nicht erkennt, wenn sie nicht den Mut hat, die wahrzunehmen oder wenn sie der Menschenfurcht und dem Druck von Meinungen nachgibt und sich drängen lässt, etwas anderes zu tun, als was sie eigentlich tun sollen, dann wird der Heilige Geist sich nicht entfalten können. Da muss beides zusammenkommen. Die Leiterschaft muss den Mut haben zu sagen, das ist, wozu Gott uns gerufen hat. Und das andere ist wichtig, wir werden dafür sorgen, dass es richtig delegiert wird und dass es getan wird. Schau mal, sie sagen hier für diese Sachen an den Tischen dienen, wir brauchen Männer voll Heiligen Geistes. Da siehst du, sie haben nicht gesagt, Mann, das ist irgendwie unwichtige Arbeit. Ja? Wir würden da sogar Unbekehrte ranlassen. Sie sagen, nein, das sollen Männer sein, voll Heiligen Geistes. Ja? Daran siehst du, dass sie einen hohen Wert in dieser Arbeit sehen. Ja? Aber sie haben den Mut zu sagen, was sie tun werden, weil Gott sie dazu gerufen hat. Und das muss beides zusammenkommen. Die Leiterschaft muss den Mut haben und die Gemeinde muss das Vertrauen haben, in diese Berufung hinein zu entlassen und loszulassen. Das muss beides zusammenkommen. Wenn das sich küsst, dann kommt Gott. Und dann wird es wunderbar werden. Halleluja. Was sagen Sie? Wir wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Da habe ich mal wieder ins Griechische geschaut und dieses Verharren hat mich irgendwie interessiert. Und verharren wird übersetzt mit standhaft anhangen, treu sein, dauernd bereitstehen. Oder auf etwas dauernd bedacht sein. Sich mit etwas emsig beschäftigen, durchhalten und nicht aufgeben. Das sind die Dinge, die dort also sozusagen als wörtliche Übersetzungen dieses Wortes verharren sind, gebraucht werden. Das heißt, wir wollen anhaltend beschäftigt sein, wir wollen nicht aufgeben in dem Dienst des Wortes. Und der Dienst des Wortes bedeutet nicht, 6 Tage die Woche irgendwie auf der faulen Couch zu liegen und dann Samstagabend bei der Sportschau schnell noch eine Predigt zusammenstricken und dann Sonntag 40 Minuten predigen und dann hat man wieder 6 Tage Ruhe. Das ist nicht der Dienst des Wortes. Was war im Alten Testament? Die Priester, sie hatten einen Dienst, immer vor dem Herrn zu sein. Sie hatten einen Dienst und sie mussten aufpassen auf das Feuer und sie mussten sich um die Brote kümmern. Sie mussten diese Brote nehmen und diese Schaubrote mussten in der Gegenwart Gottes liegen, eine ganz bestimmte Zeit. Das ist der Dienst des Wortes, der in der Verkündigung ist. Es geht nicht um das Konzept, ein Konzept kannst du in 10 Minuten zusammenstellen. Es geht darum, mit diesem Wort in der Gegenwart Gottes zu sein und zu erleben, wie dieses Wort wirklich echt wird, wie es tief wird, wie es Substanz gewinnt, wie es Fleisch wird. Das Wort muss Fleisch werden in dem, der es verkündigt. Und das ist ein Job rund um die Uhr. Das ist eine Sache, die erfordert alles. Das ist nicht eine Sache, die man mal so kurz nebenbei machen kann. Sondern das ist etwas, was wirklich von großer Intensität ist. Und wir brauchen dieses Verständnis, die Leiterschaft, die Gott in eine Gemeinde gesetzt hat, ist eine Leiterschaft, die Gott dienen soll. Die ist zuerst dazu da, Gott zu dienen. Die ist nicht dazu da, der Gemeinde zu dienen. Sagst, hey Mann, wofür bezahlen wir die Leute? Wir sind dazu da, Gott zu dienen. Apostelgeschichte 13. Und ihr merkt schon, da treffen wir einen gewissen Nerv in vielen Kreisen und Situationen. Apostelgeschichte, Kapitel 13 können wir mal schnell vorgreifen. Und hier sehen wir in den ersten Versen, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, und dann werden sie aufgezählt. Und dann wird beschrieben, was die gemacht haben, während sie dem Herrn dienten und fasteten. Heute fuhren wir im Auto und Siegfried hatte vergessen, sich anzuschnallen. Und da leuchtet es auf, Fasten Seatbelt. Ich sagte, ah ja, siehst du, über Fasten habe ich auch noch nicht gesprochen. Ja, da fiel mir das dann ein. Aber ich wusste, das kommt erst in Kapitel 13. Wir haben keine Chance, diesmal dahin zu kommen. Sie dienten dem Herrn und fasteten. Davon hat die Gemeinde überhaupt nichts gewusst, davon hat die Gemeinde gar nichts gemerkt. Sie trafen sich, sie dienten dem Herrn und fasteten. Und es ist schon bemerkenswert, dass in der Situation der Heilige Geist spricht. Vielleicht spricht der Heilige Geist deswegen heute so wenig, weil wir so wenig dem Herrn dienen und so wenig fasten. Könnte ja sein. Wir sollten das auf jeden Fall ausprobieren. Und dann spricht der Heilige Geist, und das ist enorm, was er dort sagt, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das heißt, der Heilige Geist leitet die Gemeinde und er bestimmt, hey, die beiden Besten werden jetzt weggesandt.
Und man sagt, hey, Moment mal, wo bleiben dann wir? Das ist doch unser Lieblingsprediger. Den lieben wir doch immer so. Und jetzt soll der einfach auf Missionsreise. Mission ist ja wichtig, aber wir wollen doch unseren Lieblingsprediger haben. Das war eine Gemeinde, die war geleitet von Gott. Sie war unter der Herrschaft Gottes und die Gemeinde war glücklich, die Besten zu senden. Wenn wir heute senden, meistens ist die dritte Garnitur. Ich merke, dass Salbung da ist, dann verspreche ich mich immer so viel. Wenn wir aufs Missionsfeld schicken, wir schicken die dritte Garnitur. Und die Bibel sagt, wir sollen das Beste geben. Die Besten sollen wir als Opfer senden. Und es steht hier kein Kommentar, dass die Gemeinde eine Unterschriftenaktion gemacht hat und sich gegen diesen Plan gewehrt hätte und dass sie dagegen irgendwie eingestellt war, einfach die Besten ziehen zu lassen. Sie dienten dem Herrn und das ist so wichtig für die Leiterschaft und das ist so wichtig für die Gemeinde zu wissen, unsere Leiterschaft ist für den Herrn da. Sie ist für den Herrn da. Halleluja. Und ich kenne so viele Gemeinden, wo das nicht verstanden wird und wo man die Leiterschaft überhäuft mit allen möglichen Dingen. Man sagt, Mensch, Pastor, du hast am Sonntag zu predigen, wir erlauben dir eh nicht länger zu predigen. Ja? Nach dem Motto, bei uns darf man über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Ja? Und also, was hast du schon viel zu tun? Ne? Da kannst du schon vorher kommen und die Heizung anwerfen und die Glocken läuten und nachher noch den Raum wieder ausfegen und dich um die Blumen sorgen und den kleinen Gemeindebrief, den wirst du ja wohl noch hinkriegen in den 5 Tagen, wo du eh nicht viel zu tun hast. Ja? Und dann hätten wir dich schon gebeten, die Besuche müssen also gemacht werden, die Leute wären schon unzufrieden und dann den Konfirmandenunterricht und dann dies und dann jenes und so weiter. Und es gibt so viele Menschen, die Gott gerufen hat zum Dienst, die unter dieser Last zusammenbrechen. Die von menschlichen Erwartungen schier aufgefressen werden. Ich habe nicht einen getroffen, ich habe viele getroffen. Ja? Und sie sind so unter dem Druck der Masse, sie sind so unter dem Druck. Ich habe mich einmal mit einem Pastor unterhalten und ich habe gesagt, du, also eigentlich, wenn ich das überlege, was ich zu Hause predige, ich war Pastor über 12 Jahre in einer Gemeinde, mindestens 80%, was ich predige, ist Wiederholung. Mindestens 80%, wahrscheinlich mehr. Nur ich verpacke es immer wieder anders, dass die Leute das gar nicht merken. Ja? Aber es ist Wiederholung, es ist immer Wiederholung. Und da sagt dieser arme Bruder zu mir, du, das könnte ich mir bei mir zu Hause nicht erlauben. Also mit anderen Worten, er spürte diesen Druck, dass er der Entertainer sein muss. Dass er immer neue Storys hervorziehen muss, dass er immer neue Themen behandeln muss. Ja, und da ist etwas falsch. Wenn Jesus der Herr der Gemeinde ist und Jesus möchte, dass ein Thema drankommt und die Gemeinde versteht, dann wird das Thema so lange gepredigt von allen Ecken des Wortes Gottes beleuchtet, bis das durch ist. Dauert das 2 Wochen, dauert das 2 Monate, dauert das ein halbes Jahr, das spielt ja keine Rolle. Und der Verkündiger muss die Freiheit haben zu predigen, was der Geist Gottes ihm sagt. Und kein Mensch und kein Bischof und kein sonst irgendetwas und auch keine Gemeinde darf ihm vorschreiben, worüber er zu reden hat. Sonst kannst du gleich die Gemeinde vergessen. Da muss eine Freiheit sein für den Heiligen Geist. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich tue das auf meine Art und Weise und er weiß, wie er es tun muss. Wir müssen ihm da nicht helfen. Mit unseren Wünschen und mit unseren Vorstellungen und ach, ich hätte gerne so dieses und jenes und so weiter. Jesus weiß, was dran ist. Er kennt die Reihenfolge. Und da sind so viele Menschen, die wollen Gott dienen und sie haben nicht den Mut und sie haben nicht die Kraft und sie sind unter dieser Last der menschlichen Erwartung und sie gehen kaputt und sie sind ausgebrannt. Sie dienen ein paar Jahre, vielleicht 10 Jahre und sie sind ausgebrannt. Da ist nichts mehr da, keine Beziehung zu Gott. Sie lesen nur noch die Bibel, um einen neuen Predigttext zu finden. Und wenn das der Fall ist, dann ist es höchste Zeit, dass wir einmal überdenken, was wir da eigentlich tun und wem wir eigentlich dienen wollen. Der Dienst des Wortes. Das ist, was die Priester hatten, diese Pflege im Heiligtum. Wir können das nachlesen in 3. Mose. Gott hat gesagt, da ist das Feuer auf dem Altar und die Priester sollen ununterbrochen dieses Feuer pflegen. Und sie sollen das Feuer reinigen von der verbrannten Asche und sie sollen nachlegen. Und Gott hat ihnen eingeschärft, das Feuer darf nicht verlöschen. Es muss brennen. Tag und Nacht soll es brennen. Und das war die Aufgabe der Priester. Und das ist heute genauso, natürlich in einem allgemeinen Sinne, wir sind alle Priester. Wir sind jetzt Priester, wir haben das allgemeine Priestertum. Halleluja, du hast ein Feuer zu bewahren. Ich habe ein Feuer zu bewahren. Aber in besonderer Weise die, die in Verantwortung sind, die in der Leiterschaft sind, die Ältesten, die im Dienst des Wortes sind, sie haben dafür zu sorgen, dass das Feuer in ihnen brennt. Wie kann das Feuer in der Gemeinde brennen? Wie kann Licht in unsere Herzen kommen? Wie kann das Dunkel da offenbar werden, wenn man nur noch aus Routine predigt, aus Pflicht heraus? Das kann niemals funktionieren. Es muss ein lebendiges Wort sein und man muss wirklich verzehrt sein von dieser Angelegenheit. Das ist absolut wichtig und das muss so rüberkommen, weil es da lebt. Nicht, weil man irgendwie noch die letzten Updates in Rhetorikkursen irgendwo belegt hat, ja, und jetzt die letzten Tricks irgendwie, wie man Leute überredet, gelernt hat, sondern weil es Feuer brennt. Dann können wir den Rhetorikkurs vergessen. Halleluja. Und Homiletik und wie das alles heißt. Ich habe das nie gesehen, dass die Apostel da Kurse in Homiletik belegt haben. Und da gibt es noch mehr so eine Sachen. Hermeneutik gibt es auch noch. Danke, ja, du kennst dich aus, ja. Und sowas alles. Mensch! Da muss Freiheit für den Geist, da muss Freiheit da sein, zu Hause zu sein als Pastor ohne Schuldgefühl. Ich weiß, was das bedeutet. Stunden vor dem Herrn zu sein oder zu sagen, ich gehe jetzt einfach für 3 Tage irgendwo weg, ja, und wenn die Gemeinde anruft, dann soll meine liebe Frau sagen, der Pastor hat einen wichtigen Termin, ja. Und ich weiß, was das bedeutet, diesen Druck. Mann, was hast du eigentlich heute gemacht? Du hast überhaupt nicht am Schreibtisch gearbeitet, du hast überhaupt keine Briefe diktiert, du hast überhaupt nicht gearbeitet. Alles, was du getan hast, heute stundenlang gebetet. Ich kenne diesen Druck. Ja, diese Forderung nach Ergebnissen, nach sichtbaren Leistungen, das ist ein enormer Druck, der da kommt auf die im Dienst des Wortes sind. Wir müssen sie entlasten, wir dürfen nicht noch Druck auf sie drauf tun, wir müssen sie entlasten. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, den Dienst des Wortes und des Gebetes zu verstehen, zu schätzen, zu wissen. Das ist der Nerv der Gemeinde. Wenn das nicht mehr lebt, wenn das nicht mehr pulsiert, wenn da irgendwas auf der Leitung steht, dann kannst du die Gemeinde einbalsamieren, dann ist es fertig. Dann wird sie noch bestehen. Ja, sie wird noch da sein, natürlich. Ja, aber dass Gott durchkommt und dass Gott etwas wirklich Tiefes bewirken kann, das wird nicht der Fall sein. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist etwas, was zusammenkommen muss. Ich sagte es eben schon. Der Pastor muss den Mut haben, diesen Dienst voll zu übernehmen und die Gemeinde muss das Vertrauen haben, loszulassen. Das ist es. Und wir sehen hier, und deswegen vorhin kündigte ich das an, das große Wunder in Vers 5. Die Rede gefiel der ganzen Menge. Und das ist ein Wunder. An vielen, vielen Stellen, wo ich war, gefiel dieser Vorschlag. Wir ziehen uns jetzt von der praktischen Arbeit mehr zurück und wir haben den Dienst des Gebetes und des Wortes. Das gefiel den Leuten überhaupt nicht. An vielen Stellen, wo ich war. Weil Menschen möchten Pastoren kontrollieren. Wenn der Feind es schon nicht tun kann, er tut es durch die religiösen Menschen mit ihren Erwartungen. Und da ist ein Druck, da ist eine Überwachung, da ist eine Kontrolle und da ist ein in die Mangel nehmen. Und das ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir an der Stelle ganz, ganz klar sind. Wir können nicht eine Vision haben vom Herrn und eine Vision wachhalten, wenn wir nicht wirklich intensiv vor dem Herrn sind. Das ist nicht möglich. Kein Geschäftsmann kann eine expandierende Firma führen, wenn er um 17 Uhr den Griffel fallen lässt und sagt, so, das war's jetzt, jetzt ist Wochenende und bis zum Montag denke ich an meine Firma überhaupt nicht. Zeig mir diesen Geschäftsmann und ich sage dir ein Geschäft, was nicht vorwärts geht. So ist es. Entweder du bist ein Unternehmer, dann lebst du damit. Und dann kannst du nicht um 17 Uhr den Griffel fallen lassen, dann lebst du damit. Und noch viel mehr ist es, wenn wir im Geistlichen Dienst sind. Man träumt das, man isst das, man denkt das. Man isst das den ganzen Tag, man lebt in dieser Dimension. Und wir brauchen eine Freisetzung für den Dienst, die wir auf der Grundlage des Wortes sehen und die wir gestatten. dass wir sagen, Mensch, unser Pastor braucht Zeit, mit anderen Männern und Frauen Gottes sich zu treffen. Ja, statt dass sie sagen, Mensch, weißt du was, ich war bei Kaffee Huber oder und da sitzt unser Pastor stundenlang und klönt da einfach. Unser einer muss schaffen gehen und der sitzt im Café und die quatschen einfach nur. Sollte der nicht auch mal arbeiten? Die Beziehung des Pastors mit anderen Männern und Frauen Gottes ist absolut lebenswichtig. Absolut lebenswichtig. Und wir sollten das gestatten, wir sollten großzügig sein, wir sollten das fördern und wir sollten dafür Raum schaffen. Und da darf kein schlechtes Gewissen da sein. Wenn ein Pastor anfängt, von schlechtem Gewissen getrieben zu werden, es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Der Geist wird nicht mehr Freiheit haben. Glaubt mir das. Und da muss Zeit sein, einfach diese Kontakte zu pflegen und Gemeinschaft zu haben. Und da muss Zeit sein für, ich kenne Gemeinden, die erlauben nicht mal ihrem Pastor einen Urlaub. Zu sagen, für was brauchst du Urlaub? Das steht doch nicht in der Bibel. Das gibt es wirklich. Ich kenne Pastoren, die müssen mit der Sammelbüchse gehen, weil sie nicht genug Gehalt kriegen, müssen mit der Sammelbüchse gehen und noch Geld sammeln, damit sie ihr Gehalt aufbessern können. Man gibt ihnen vielleicht 80% oder 75% ihres Gehaltes und dann sagst du, den Rest kannst du dir selber sammeln. Sagst, darf nicht wahr sein. Doch, ich habe es erlebt. Und ich habe gesehen, wie kaputt man darunter geht, wie entwürdigend das ist, wie schrecklich das ist. Ja? Jemand rackert sich ab von morgens bis abends und dann geht er mit der Sammelbüchse durch die Kneipen und sammelt, damit er noch genug hat für seine Familie. Jede Firma weiß, dass sie in die Führungskräfte investieren muss. Und sie schickt ihre Führungskräfte zu Fortbildungsmaßnahmen, zu Schulungen, zu Seminaren, weil sie weiß, die Firma kann nur bestehen, ja, wenn da ein ständiges Lernen der Führungskräfte da ist. Das ist normal. Das ist absolut normal. Und die in der Welt wieder mal sind uns weit voraus. Ja? Und unser Pastor will irgendwo hin. Ich habe einen brennenden Wunsch gehabt, damals zu gehen nach Argentinien und dort diese Erweckung anzuschauen. Ja? Und ich habe nicht erwartet, dass die Gemeinde mir das finanziert. Preis dem Herrn, jemand hat mich eingeladen. Halleluja. Ich habe das nicht erwartet, dass die Gemeinde mir das finanziert. Aber was ich mir gewünscht hätte, dass die Leiterschaft kommen würde und sagen würde, du, das ist natürlich selbstverständlich, diese 14 Tage, wie du da bist in Argentinien, das ist nicht deine Urlaubszeit. Sondern das ist Studienreise und wir alle als Gemeinde profitieren davon und dein Urlaub müsste dann später, aber diese 14 Tage werden wir auf keinen Fall an den Urlaub anrechnen. Aber niemand hat das gesagt und das hat mich verletzt. Ich dachte, Mann, was ist das hier? Für was arbeite ich eigentlich? Für was? Ich könnte mich an den Strand legen, 14 Tage in Argentinien, ich habe nicht einen Tag frei gehabt, war in den Meetings und so weiter und habe mit Leitern gesprochen und so weiter. Das war nur dienstlich. Wo willst du da in dieser Hinsicht, wo willst du da, du kannst sagen, ja, aber es hat dich ja auch interessiert. Sei froh, dass ein Pastor das Wort Gottes und das alles interessiert. Wo willst du das trennen? Du kannst sagen, ja, aber du warst auch persönlich gesegnet. Du kannst das nicht trennen. Das ist der Punkt. Irgendwo habe ich eine ganz starke Schriftstelle. Mensch, wo ist das? Hier, Jeremia 31, 14. Gott sagt, ich will die Seele der Priester mit Fett laben und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Was lernen wir hier? Hier sagt Gott, es geht um das Wohlergehen der Priester und danach auch des Volkes. Und du kannst das so nehmen, wenn die Priester gesättigt sind, wenn sie gestärkt sind. Das war für sie das Köstlichste damals, Fett. Das können wir überhaupt nicht verstehen. Heute ist genau umgekehrt. Aber so war es nun einmal. Ja, wenn die Seele gelabt ist des Priesters, dann wird auch das Volk sich an dem Guten erfreuen. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir uns bemühen, einfach etwas zu tun für die, die Gott gegeben hat in Leiterschaft. Preis dem Herrn. dass Gott uns diese Dinge zeigt und dass wir verstehen, hier müssen wir umdenken. Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Pastor und ich schätze ihn sehr und er ist auch mein Freund. Und ich habe ihm gesagt, du lieber Paul, eins muss ich dir gleich sagen, ich drohe dir etwas an. Wenn wir sehen, dass du wieder in Hektik kommst, wie du all die Jahre dich kaputt geschuftet hast, wenn wir sehen, dass du irgendwie anfängst, auf platten Reifen zu fahren, dann drohe ich dir das an. Wir stoppen das alles und wir schicken dich irgendwo hin, zu Konferenzen, zum Auftanken und überhaupt regelmäßig sollst du fahren, wo die Salbung ist, wo das ist auf dieser Erde, spielt keine Rolle. Wir setzen dich in den Flieger, wir werden das bezahlen und wir fliegen dich dahin und wir sagen, da gehst du und da tankst du auf. Und er schaute mich an mit feuchten Augen und sagt, das werdet ihr wirklich tun? Ich sage, Paul, das werden wir tun. Das werden wir tun. Wir wollen nicht einen ausgebrannten Pastor haben, der einen vollen Terminkalender hat und der dann auf platten Reifen angerollt kommt zur Kanzel und dann irgendwie eine Konserve aufgewärmt hat, schnell in der Mikrowelle. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen, der angeschlossen ist, weltweit an dem, was Gott überall tut. Und da soll er hin, da soll er dran sein. Und die Männer Gottes dieser Welt sollen auf ihn die Hände legen. Und dann sagen wir nicht, ja, aber das war Urlaub, das müssen wir dir leider abziehen. Und wenn er sagt, Mann, dieses Jahr reichen mir meine 5 Wochen Urlaub nicht, und sagen wir, dann nimmst du 8. Halleluja. So werden wir das tun. Weil wir verstanden haben, wenn wir großzügig sind und wenn wir dafür sorgen, dass Gott ihn segnet, wir als Gemeinde werden gesegnet sein. Halleluja. In Apostelgeschichte 20, glaube ich, ist es, da kannst du sehen, Paulus kommt nach Milet. Ich hatte leider in meiner Bibel hier keine Karte. Ich wollte gucken, wie weit ist Milet von Ephesus entfernt. Weiß das einer von den Bibelkennern? Jedenfalls, Paulus kommt, ist nicht wichtig. Paulus kommt nach Milet und ruft alle Ältesten von Ephesus und sagt, kommt, ja, und dann haben sie ein Meeting. Und so wie wir Paulus kennen, war das nicht nur ein einstündiges Meeting. Und er traf sich dort mit den Leitern dieser wunderbaren Gemeinde in Ephesus und hat sie ermutigt, hat sie gesegnet, hat sie ermahnt, hat ihnen zugesprochen. Meinst du, die sind nach Hause gekommen und dann haben die Diakone gesagt, tja, das war aber jetzt leider privat und das müssen wir dir vom Urlaub abziehen? Ich glaube nicht. Sondern das war eine Reise für das Reich Gottes, das war dienstlich. Und sie haben ihn unterstützt und sie haben ihn gesegnet und sie haben ihm geholfen. Halleluja. Und das ist, was Gott möchte, dass wir das tun, dass wir an dieser Stelle wirklich großzügig sind. 1. Timotheus, Kapitel 5. Ab Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Und jetzt siehst du, was Gott hier auch unter Ehre versteht. Das ist nicht nur, oh ja, wir ehren unseren Pastor, guten Tag, Herr Pastor, wunderbar gepredigt, Herr Pastor, schönen Sonntag, Herr Pastor. Ja, Vers 18, denn, das heißt, das ist verbunden mit dem Vers davor, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die doppelte Ehre, von der hier gesprochen wird, ist eine Ehre, die sich auch ausdrückt in materieller Unterstützung und Versorgung. Die doppelte Ehre ist sehr praktisch. Lasst euch nicht ablenken, bleibt dran, hier überführt zu werden. Du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Das heißt, der Ochse drischt, ja, und dann läuft er eben durch dieses Getreide und während er das drischt, darf er immer davon fressen. Er sagt, hey Ochse, Dienst ist Dienst und privat ist privat, ja. Nein, während er da drischt, darf er von dem, was er drischt, fressen. Das ist Bibel. Ich kenne Gemeinden, da müssen Pastoren bezahlen, wenn sie von ihrer eigenen Gemeinde Kassetten haben wollen. Können Sie sich das vorstellen? Da kommt ein Gastsprecher und der Pastor möchte die Kassette nochmal nachhören und er soll von seinem eigenen Kassettendienst die Kassette bezahlen. Und dann kommen diese Knausertypen von Kassierer und sagen, ja, wir anderen müssen ja auch bezahlen. Kein Wunder, dass es so dröge ist in der Gemeinde. Wenn wir dienen für dem Evangelium, dann sollen wir davon leben. Und er redet hier von doppelter Ehre. Ja? Ich möchte mal wissen, in wie vielen Gemeinden die Pastoren am 14. Monatsgehalt kriegen. Ist das wieso 14.? Die Welt gibt 13. eben. Wollen wir nicht ein bisschen mehr tun als die Welt? Ist die Welt unser Standard oder was? Das gefällt dir heute, ne? Und ich sage es noch einmal, er hat mir nicht gesagt, dass ich das bringen soll. Sondern wir sind in der Apostelgeschichte und da ist das Thema nun mal dran. Kann ja nichts dafür. Epheser Kapitel 4. Vers 8. Am Ende. Dort ist von Christus gesprochen, er hat den Menschen Gaben gegeben. Und dann in Vers 11 werden sie aufgezählt. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das sind die Gaben Christi für die Gemeinde. Christus gibt Menschen als Gabe. Und da können wir abmessen, wie sehr wir Christus ehren, wie wir mit seinen Geschenken umgehen. Da können wir überprüfen, wie sehr wir ihn ehren, indem wir anschauen und einmal Inventur machen, wie wir mit den Gaben, die der Herr einer Gemeinde gibt, umgehen. Und ich habe so schreckliche Dinge erlebt, ihr Lieben. Und ihr müsst immer im Blick haben, ja, dass es viele, viele Leute gibt, auch Pastoren gibt, die das auf Kassette hören. Ich denke nicht, wenn ich jetzt hier irgendwas sage und manchmal mir irgendwelche wilden Beispiele ausdenke, dass unbedingt das jetzt auf hier zutreffen muss. Aber das, wie du gesagt hast, das wird gehen in die Schweiz und das geht woanders gehen. Und da werden Pastoren sitzen und sagen, oh Mann, kann er nicht zu mir kommen und das in meiner Gemeinde verkündigen. So wie wir mit der Gabe umgehen, so zeigen wir, ob wir Christus wirklich ehren. Ich habe so viele Gemeinden gesehen, einfach die nicht vorwärts kommen, weil sie die Pastoren ausbeuten, ausnutzen. Und wenn er dann irgendwann am Ende ist, dann auf einmal sagt der Herr, der die Ältesten schafft, der Herr beruft ihn jetzt woanders hin. Aber eigentlich haben sie ihm einen Tritt gegeben und ihn entlassen. Ja, aber vor der Gemeinde dann machen sie diese super Heuchelshow und sagen, der Herr beruft unseren Bruder jetzt woanders hin. Ja. Was sie eigentlich meinen, er ist ausgewrungen, es ist nichts mehr drin in ihm. Ja, wir brauchen einen neuen. Ja, und darum ist meistens der Neue oder oft der Neue nicht so ergiebig wie der Erste, weil Jesus sagt, wenn ihr mit dem, was ihr bekommt, nicht gut umgeht, warum soll ich euch etwas Besseres geben? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir nur im geringen Ansatz Propheten und Apostel haben. Weil die Gott uns gegeben hat als Gemeinde, die haben wir nicht geehrt, die haben wir bespuckt, die haben wir weggeschickt und haben sonst was gemacht. Ja? Und nach dem Prinzip, wenn wir in dem, was wir haben, treu sind, gibt Gott uns mehr. Und wenn wir noch nicht verstanden haben, um wirklich in die Pötte zu kommen, brauchen wir Propheten und Apostel. Wenn wir das noch nicht verstanden haben. Und die allermeisten Gemeinden sind so, dass sie sagen, du, wir haben alles, bei uns läuft es ganz prächtig. Und wir werden niemals das werden, was wir sein sollen, wenn wir nicht Propheten und Apostel wieder zurückbekommen. Niemals. Und da ist fast nirgendwo eine Sehnsucht, fast nirgendwo wird gebetet, Gott, gib uns Propheten, gib uns Apostel, ja, die dieses heillose Durcheinander einmal ordnen und die uns helfen. Fast nirgendwo ist ein Rufen danach. Und wir haben das missachtet, was Jesus einfach der Gemeinde gegeben hat. Und wir haben kein Verständnis. Geistliche Arbeit, es ist extrem. Es ist etwas, wo wir wirklich alles geben. Es ist so intensiv. Lass uns einmal gehen zu Kolosser. Wir denken, Mann, ich muss in der Firma schaffen und da ist das wirkliche Leben. Und was muss denn der Pastor tun? Aber ich bin viele Jahre Pastor gewesen. Ich weiß, was man da tut. Und weiß ein bisschen etwas, wovon Paulus hier redet. Er spricht hier Kolosser 1,28, von seinem Dienst einfach Menschen zu helfen, Menschen zu verändern. Ihn verkündigen wir, nämlich Christus in euch, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Zwei Worte möchte ich hier mal beleuchten. Bemühe und kämpfend ringe. Das erste Wort, dieses Bemühen vom Griechischen heißt, mit großer Anstrengung arbeiten, sich abplagen. Und zwar so, wie es von körperlich anstrengender Arbeit gesagt wird. Das ist dieses Wort Bemühen. Paulus sagt, mit großer Anstrengung arbeite ich. Du sagst, wieso? Der betet doch nur ein bisschen. Ja, das ist nicht das harmlose Tischgebet, was wir so beten, sondern das ist etwas ganz anderes. Und jeder, der wirklich hineinkommt, diesen Geistesgebet, und der diese Konfrontation mit Mächten der Finsternis kennt, der weiß, wie erschöpfend das ist. Und du bist du hast wirklich alles gegeben. Und es ist so extrem ermüdend. Und wenn Gottes Gnade nicht wieder neu kommen würde und wir Zeit hätten, einfach aufzutanken, Mann, wir wären längst fix und alle. Es ist etwas so Intensives, dieser Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Das zweite Wort, kämpfend ringe. Also heißt ringen, kämpfen, sich kämpfend abmühen. Etwas mit großer Anstrengung erstreben. Sich mit Eifer um etwas bemühen. Da geht Kraft ab. Mit großer Anstrengung erstreben. Dieses selbe Wort dann als Substantiv wird nochmal dann im nächsten Vers gebraucht. Welch großen Kampf ich habe um euch. Da kommt übrigens dieses deutsche Wort oder das lateinische Wort Agonie her. Ja? Agonie, ein Kampf ums Überleben, ein Todeskampf. Das ist das Wort, was hier eigentlich gebraucht wird. Agon. Und Paulus redet davon, und die meisten Pastoren reden nicht davon, was da wirklich passiert und was sie da erleben und welche Kämpfe da manchmal sich abspielen und wie das wirklich an die Substanz geht. Und wir wissen das von der Statistik, dass es viele Pastoren gibt, die aufgeben. Dass es viele Pastoren gibt, die nachher sogar in der Psychiatrie landen. Ja? Weil sie diesem Druck nicht mehr standhalten konnten oder einfach weil sie keine Unterstützung hatten, dann irgendwie aus der Spur laufen, ausbrennen oder irgendwie in Sünde fallen. Da gibt es so eine hohe Ausfallquote. Und es ist Zeit, dass wir als Volk Gottes unsere Verantwortung wahrnehmen und dass wir sagen, Mensch, da wollen wir nicht noch eine Last oben drauflegen, sondern wir wollen entlasten. Römer 15 bitte. Das ist eine der vielen Stellen, wo Paulus ganz, ganz dringend darum bittet, dass man ihn unterstützt und dass man für ihn betet. Und das ist eins der Dinge, was wir tun können. Was können wir geben unseren Leitern? Verständnis für die Wichtigkeit und die Schwierigkeit ihres Dienstes. Das können wir ihnen geben. Wir können ihnen praktische Entlastung geben, wie wir das bei Kapitel 6 sehen. Die Arbeit wird delegiert, auf andere Schultern verteilt. Und wir können ihnen, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, wir können ihnen in wohlwollender Weise materielle Unterstützung geben und wir können Fürbitte bringen. Ich ermahne euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen, in den Gebeten für mich zu Gott. Können wir uns das vorstellen? Der große Paulus, wenn der vor uns stehen würde, würde sagen, bitte bete doch mit mir und kämpf. Wir würden sagen, Mann, du bist doch der gesalbte Paulus, du bist doch der Apostel. Also, das kriegst du doch wohl alleine hin. Und außerdem, ich kleines Kirchenlicht, wenn ich noch mitbeten würde, du betest und ich bete mit, das ist so, wie wenn da irgendwie auf der Baustelle ein Riesenbagger irgendwie baggert und dann noch klein Hänse mit der Plastikschippe so tut, als würde er mithelfen. So haben viele ein Verständnis von Gebet. Sie denken, ja Mensch, lass doch die Großen beten, die wissen, wie man betet. Was kann ich schon dazu beitragen? Das ist doch der Apostel, das ist doch der Gesalbte. Und spürst du diese Dringlichkeit hier? Kämpf mit mir in den Gebeten. Und jetzt guck mal, warum er hier, was das Ziel der Gebete sein soll. Damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme. Wir würden sagen, Mann, Paulus, wenn du dich nicht freust, das ist dein Problem. Er sagt, nein, betet mit mir, dass ich komme und dass es ein Dienst in Freude sein wird. Sie sollen dafür beten. Und mich mit euch erquicke. Er erwartet, dass er auch von der Salbung, die durch ihn fließt, etwas abbekommt und dass es ihm gut geht. Und das finde ich eine interessante Aussage hier. Man soll kämpfen. Man soll kämpfen mit ihm in den Gebeten, damit er von den Ungehorsamen errettet wird.